In der heutigen Predigt geht es weiter mit den Geschichten um den König Josaphat. Ich lese aus 2. Chronik 20 die ersten 30 Verse. Dieser lange Abschnitt ist überschrieben mit Josaphats Sieg über seine Feinde. Man spricht ja von konventionellen Waffen und von unkonventionellen Waffen. Und wenn Sie gut Acht geben, werden Sie merken, die Waffen, mit denen Josaphat hier gewonnen hat, sind sehr unkonventionell. Einige Zeit danach zog ein großes Heer von Moabitern und Ammonitern, unterstützt durch eine Anzahl von Meunitern, gegen Josaphat heran. Boten kamen und meldeten, eine große Übermacht rückt von der anderen Seite des Toten Meers aus Edom gegen dich vor. Sie stehen schon in Hazezon-Tamar. Das ist ein anderer Name für En-Gedi. Josaphat erschrak sehr. Er entschloss sich, den Herrn zu befragen und ließ in ganz Juda eine Fastenzeit ausrufen. Die Leute kamen aus allen Städten des Landes nach Jerusalem, um vom Herrn Hilfe zu erbitten. Sie versammelten sich mit den Einwohnern der Stadt im neuen Vorhof des Tempels und Josaphat trat vor sie hin und betete. Herr, du Gott unserer Vorfahren, du bist der Gott im Himmel. Du bist der Herrscher über alle Reiche der Welt. Bei dir ist alle Kraft und Macht, so dass es niemand mit dir aufnehmen kann. Du, unser Gott, hast doch die früheren Bewohner dieses Landes vor deinem Volk Israel vertrieben und hast dieses Land uns, den Nachkommen deines Freundes Abraham, für alle Zeiten gegeben. Unsere Vorfahren ließen sich hier nieder und bauten für dich ein Heiligtum, denn sie sagten, wenn ein Unglück über uns kommt, Kriegsschrecken, Pest oder Hungersnot, dann wollen wir hier vor diesem Haus vor dich hintreten. Denn in diesem Haus wohnt dein Name. Hier wollen wir in unserer Not zu dir rufen und du wirst uns hören und uns helfen. Sieh doch jetzt die Ammoniter, die Moabiter und das Volk aus dem Bergland Seir, die uns angreifen wollen. Als die Israeliten aus Ägypten kamen, hast du ihnen nicht erlaubt, das Gebiet dieser Völker zu betreten. Sie haben einen Umweg gemacht und diese Völker nicht ausgerottet. Zum Dank kommen sie jetzt und wollen uns aus diesem Land vertreiben, das du uns gegeben hast. Du, unser Gott, willst du sie dafür nicht bestrafen? Wie können wir gegen diese Übermacht bestehen? Wir können nichts gegen sie ausrichten. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Darum blicken wir auf dich. Das ganze Volk von Juda, auch die Frauen und Kinder, standen dort vor dem Tempel. Da nahm mitten in dieser Versammlung der Geist des Herrn Besitz von Jahaziel, einem Leviten aus der Sippe Asaph. Er war der Sohn von Sicharia, seine weiteren Vorfahren waren Benaja, Jeiel und Matanja. Er rief, hört her, Leute von Juda, ihr Einwohner von Jerusalem und vor allem du, König Josaphat. So spricht der Herr zu euch. Habt keine Angst, erschreckt nicht vor der Übermacht. Dieser Kampf ist nicht eure Sache, er ist meine Sache. Zieht morgen in das Tal hinunter, ihnen entgegen. Sie werden den Weg von Zitz heraufkommen. Am Ausgang des Tals, wo die Wüste von Jeruel beginnt, werdet ihr auf sie treffen. Ihr selbst braucht nicht zu kämpfen, bleibt ruhig stehen und schaut zu, wie ich, der Herr, für euch den Sieg erringe. Habt keine Angst, ihr Bewohner von Juda und Jerusalem, erschreckt nicht. Zieht ihnen morgen entgegen und der Herr wird mit euch sein. Da kniete Josaphat nieder und beugte sich bis zur Erde. Und auch das ganze Volk von Juda und die Bewohner Jerusalems warfen sich anbetend vor dem Herrn nieder. Danach erhoben sich die Leviten der Sippe Korach, die zu den Nachkommen Kehats gehören, und priesen den Herrn, den Gott Israels, mit machtvollem Gesang. Früh am nächsten Morgen, vor ihrem Aufbruch zur Wüste von Tekoa, trat Josaphat vor sie und sagte, hört her, Männer von Juda und Jerusalem, vertraut dem Herrn, eurem Gott. dann werdet ihr stark sein. Glaubt seinen Propheten und ihr werdet siegen. Nachdem er sich mit dem Volk abgesprochen hatte, stellte er die Tempelsänger in ihren geweihten Dienstgewändern an die Spitze des Heeres. Sie sollten den Herrn preisen mit dem Lied »Dankt dem Herrn, denn seine Liebe hört niemals auf«. Als sie nun anfingen zu singen, stürzte der Herr die Feinde, die ihnen entgegenrückten, in Verwirrung, sodass sie sich gegenseitig vernichteten. Erst wandten sich die Ammoniter zusammen mit den Moabitern gegen die Männer aus dem Bergland Seir, fielen über sie her und vernichteten sie. Dann gerieten sie selbst aneinander und machten sich gegenseitig nieder. Als die Leute von Juda zu der Anhöhe kamen, von der aus die Wüste zu überblicken war, und nach dem feindlichen Heer Ausschau hielten, sahen sie nur noch Tote am Boden liegen. Nicht einer war mit dem Leben davongekommen. Josaphat und seine Leute kamen, um die Beute einzusammeln. Sie fanden bei den Gefallenen so viele Lasttiere und wertvolle Dinge, darunter Kleider und kostbare Geräte, dass sie 3 Tage brauchten, um alles fortzuschaffen. Am 4. Tag versammelten sie sich im Berachatal, um dem Herrn zu danken. Von daher hat das Tal seinen Namen, Danktal, so heißt es auch heute noch. Dann kehrten sie alle mit Josaphat an der Spitze nach Jerusalem zurück. Sie waren voller Freude, weil der Herr ihnen gegen ihre Feinde geholfen hatte. Unter dem Klang der Harfen, Lauten und Trompeten zogen sie in Jerusalem ein und gingen zum Tempel des Herrn. Über die umliegenden Länder kam ein gewaltiger Schrecken, als sie hörten, dass der Herr selbst den Kampf gegen die Feinde Judas geführt hatte. In der folgenden Zeit konnte Josaphat ungestört regieren, denn der Herr, sein Gott, schenkte ihm Frieden an allen Grenzen.
Schon sehr unkonventionelle Kriegsführung, die wir hier sehen. Kriegsführung ist ja im Alten Testament begegnet uns die häufig. Ich muss aber, bevor wir diesen Geschehen etwas genau betrachten, noch etwas korrigieren, was ich letzten Sonntag gesagt hatte. Ich entdeckte nämlich im 2. Könige Kapitel 3 in der Bericht über das Leben von Joram, dem Nachfolger, also dem Sohn Ahabs, der dann König wurde nach ihm, dass der Joram dann in eine schwierige Situation kam in seinem Land. Das heißt, die Moabiter, die haben die Gelegenheit gepackt, dass Ahab gestorben war, und dann haben sie gedacht, so, jetzt seinem Sohn, dem folgen wir nicht mehr, dem zahlen wir keine Tribute, wir machen uns selbstständig von ihm. Und wie das nun so war in dieser Zeit, wenn das jemand machte, dann musste der die Macht erhalten wollte, seine Macht beweisen, und gegen dieses abtrünnige Volk praktisch wieder die Ordnung herstellen und das Volk besiegen. Und da, in diesem Zusammenhang, ist der Joram wiederum an Josaphat gelangt und hat gefragt, kannst du mir nicht helfen, gegen die Moabiter zu kämpfen? Und dann sagte Josaphat erstaunlicherweise, du kannst auf meine Truppen, auf Mann und Ross zählen, wie auch auf deine eigenen. Also er zieht nochmals an der Seite des Königs Israels in den Krieg. Warum er das tat, das weiß ich gar nicht so wirklich, weil als er mit Ab in den Krieg zog, begegnet ihm ein Prophet, der sagt ihm, sollst du so dem Gottlosen helfen und die lieben, die den Herrn hassen, darum kommt über dich der Zorn vom Herrn. Wir werden uns mit diesem Teil des Lebens Josaphats in der nächsten und letzten Predigt über Josaphat beschäftigen, so sein Verhältnis zu Israel. Also er war ja Juda, Israel war ja getrennt, es waren zwei verschiedene Staaten. Alles Israeliten, die 10 Stämme und dann der Stamm Juda und Benjamin. Und das werden wir ein bisschen noch genau betrachten, das ist da in dem Zusammenhang sehr interessant, aber nicht heute. Aber das wollte ich nur noch das richtigstellen, also ist doch nochmals mit Israel in den Krieg gezogen. Aber nun zurück nach Jerusalem. Im Reich Josaphats bahnt sich eine riesige Katastrophe an. Ein großes Heer der Moabiter, Ammoniter und Meuniter war im Begriff, das Königreich Josaphats anzugreifen. Für Josaphat eine absolut schreckliche Situation. Er erschrak unheimlich. Wir hatten ja gesehen, wie Josaphat seine Städte befestigte. Er war ein starker König, er hatte in allen Städten große Vorratsspeicher angelegt. Er war für die Länder um ihn herum fast uneinnehmbar. Er hatte die Armee seines Vaters verdoppelt auf 1.160.000 Mann. Damit war es für die Völker um Josaphat herum fast unmöglich, ihn zu erobern. Sogar die Philister, die ständigen Feinde Israels, anerkannten seine Stärke und zahlten Tribute. Und wenn jemand Tribute zahlte, in jener Zeit hieß das immer, dass er das Land, dem er diese Steuer bezahlte, dass das mächtiger war. Also so, müsst ihr euch so vorstellen, wenn jetzt Deutschland mächtiger wäre als die Schweiz. Sei es mal dahingestellt. Und jetzt sagt Deutschland, wenn ihr uns nicht jedes Jahr 1 Milliarde rüberschickt, dann kommen wir euch besuchen. Und ihr wisst, dass unsere Armee stärker ist als eure Armee. Also überlegt es euch gut, ob euch das wert ist, es darauf anzulegen, uns herauszufordern. So war das. Und jeder, der Tribut zahlte an ein anderes Volk, der gestand damit ein, dass der mächtiger ist, dem er das Tribut bezahlt. Und wenn er merkte, dass dann irgendwie, dass der schwächer wird, dann hat er gesagt, nee, den zahlen wir nichts mehr, jetzt lassen wir es drauf abkommen. Wenn der an die Grenze kommt, den schlagen wir zurück. So ging das. Könnt ihr mal auch in der Bibel lesen, seht ihr überall mit diesen Tributen und überhaupt in der antiken Geschichte. Es war einfach ein Kampf hin und her, um wer die Macht behält und wer sie bekommt und wer im Land bleiben kann, wer rausgeworfen wird, wie heute. Immer dasselbe, wenn Menschen auf der Welt sind. Also, aber was sich da anbahnte, hatte ein weit größeres Ausmaß, als dass nur ein Nachbarvolk ihn angreifen wollte, weil Juda war nicht ein Riesenland und nicht ein riesiges Volk. Und nun kommen aus 3 Völkern, Ammoniten, Moabiten und Meuniten, sie ein riesiges Heer. Das wäre wie denn, wenn wir jetzt beim Beispiel von Deutschland und Schweiz bleiben, dann würden wir sagen, Deutschland, die schaffen wir noch. Aber dann kommen plötzlich die Amerikaner. Dann merken wir, das schaffen wir nicht mehr. Die sind noch stärker. Das war das Problem. Hier merkt Josaphat, jetzt reicht meine ganze militärische Macht, meine ganzen befestigten Städte, alles nützt mir jetzt nichts. Dieses Heer, das anrückt, ist viel zu stark. Was sollte er nun tun? Er musste handeln, er war König. Das ist das Problem der Verantwortungsträger. Die können dann nicht hinsitzen und sagen, ja, wir warten mal, was passiert. Die müssen handeln. Sie müssen Entscheidungen treffen. Und wenn wir das tun müssten, oder wenn wir zu Rate beigezogen würden zu Josaphat, wenn er uns fragen würde, was würdet ihr jetzt tun, wie er diese Situation meistern sollte und wir es nicht wüssten, was er getan hätte oder hat, dann hätten wir ihm vermutlich den Rat gegeben, du Josaphat, es gibt nur eins, mach Bündnisse. Frag den Joasch, dem hast du auch schon geholfen, der soll mit seinem Heer herkommen. Frag die Edomiter, die helfen dir dann vielleicht auch noch. Dann stärke deine ganze Armee, erweitere, komm, mach auch Bündnisse und sieh zu, dass du einfach mit größerer Kraft dagegen stehen kannst. Er hätte auch die Philister einbeziehen können. Ja, wenn er als König Stärke gegenüber seinem Volk hätte zeigen wollen, dann hätte er Bündnisse geschlossen. Dann hätte er alles dran gesetzt, möglichst viele Armeen einzubinden, die gegen die anderen kämpfen. Nach dem Motto, keine Angst, ich lasse mich nicht runterkriegen. Wir gehen mit dem Kopf durch die Wand. Aber statt in Selbstverherrlichung zu versuchen, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, kapituliert Josaphat vor dem ganzen Volk. Soll ich das mal vorstellen? Ein König, der das Volk führt, er kapituliert vor dem ganzen Volk in Öffentlichkeit. Er gab seinem Volk zu verstehen, dass er ihnen nicht helfen kann. Er machte deutlich, dass er keinen Ausweg sieht. Nicht, kommt mit mir, Augen zu, da gehen wir durch. Nein, er entschloss sich, den Herrn zu befragen, oder die Luther-Übersetzung mehr im Ohr haben, den Herrn zu suchen. Und ließ in ganz Juda eine Fastenzeit ausrufen. Er gestand gegenüber seinem Volk ein, dass er als König, erfolgreicher König, wir haben ja gesehen, er würde heute in unseren Businessblättern als Unternehmer, als bester Unternehmer der Welt wahrscheinlich figurieren, man würde ihn fragen, wie er das ganze Land gemanagt hat und so weiter. Dieser Mann kapituliert und sagt, Leute, ich weiß weder aus noch ein. Tut mir leid. Wir müssen fasten. Wir müssen mit unserer Hilflosigkeit zum Herrn kommen. Ich weiß keinen Ausweg. Vielleicht kennt er einen. Die einzige Hoffnung für uns ist, dass Gott uns hilft. Und nun geschah etwas ganz Interessantes, das nicht so selbstverständlich ist, wie wir das lesen. Die Leute kamen aus allen Städten des Landes nach Jerusalem, um den Herrn um Hilfe zu erbitten. Von überall her kamen sie. Das ist die Frucht der jahrelangen Unterweisung des Volkes. Das ist die Frucht dessen, was Josaphat während seiner ganzen Regierung getan hat, die Leute, seine Leute, sein Volk, immer wieder ermahnt und ermutigt, bleibt treu unserem Gott, tut weg eure Götzen. Hätte Josaphat das in den vergangenen Jahren nicht getan, dann wären die Leute nicht nach Jerusalem zum Tempel gekommen und hätten Gott befragt, sondern sie wären auf ihre Höhen gerannt und hätten den Götzen Opfer gebracht und hätten sie angefleht, sie sollen ihnen Sieg geben. Das hat doch... Ist doch immer geschehen in der Geschichte Israel. Das wäre auch geschehen. Hier sehen wir die Frucht dessen, wenn Menschen angehalten werden, Gott treu zu sein. Die Anstrengungen Josaphats hatten sich gelohnt. Die Leute bewährten sich in der Zeit der Not, sind sie ans richtige Ort gerannt. Haben sie die richtigen Entscheidungen getroffen? Und Glauben muss sich oft dort bewähren, wo nicht mehr alles so gut läuft, wie man hoffte. Denn trotzdem, dass wir Jesus lieben, können wir schwer krank sein und werden. Trotzdem, dass wir Jesus lieben, können wir durch eine Prüfung fallen. Trotzdem, dass wir Jesus lieben, können wir eine Arbeitsstelle, auf die wir uns freuen, nicht bekommen. Vielleicht sogar, weil wir Christen sind. Und weil wir das sogar erwähnt haben oder bekannt ist, dass wir Christen sind. Und dann wird unser Glaube auf die Probe gestellt. Dann, wenn nicht mehr alles rund läuft. Dann, wenn es nicht nur einfach cool ist, Christ zu sein, sondern wenn es hart wird, treu zu bleiben. Auf diese Probe wird uns Gott immer wieder stellen. Denn Christsein ist nicht einfach cool, sondern Christsein kann ganz schön hart sein. Kann von uns ganz schön etwas abverlangen. an Geduld, an Ausdauer, an Bewährung. Denn wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann zeigt sich, ob wir einem Glauben gefrönt haben, der uns einfach vor allem schöne Stunden gibt, oder ob wir wirklich unser Leben auf den Herrn des Himmels und der Erde ausgerichtet haben. Ob wir dann zu ihm kommen. Und ob wir dann bei ihm Hilfe suchen. Das Volk tat das. Im Vorhof des Tempels versammelten sich die Menschen und Josaphat trat vor das Volk und betete vor dem Volk. Zuerst spricht er Gott seine Anerkennung aus. Er anerkennt ihn öffentlich als großer und mächtiger Gott. Er hätte ja auch anders reagieren können. Er hätte doch sagen können, ja Gott, wo ist dann deine Macht? Warum hast du das überhaupt zugelassen, dass die Amoriter, Moabiter und Meuniter vor meinen Toren stehen und uns überfallen wollen? Warum hast du die nicht schon vorher verscheucht? Wo ist denn deine Macht? Wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. Hätte er ja auch sagen können. Ist es manchmal nicht in unserem Glaubensleben, wenn wir nicht gerade die Macht Gottes erleben, so wie wir sie uns vorstellen, Gott vorwerfen, er hätte gar keine Macht, oder sagen, wo ist dann deine Macht? Nein, er sagt, Herr, du Gott unserer Vorfahren, du bist Gott im Himmel, du bist Gott, der Herrscher über alle Reiche der Welt. Bei dir ist alle Kraft und Macht, sodass niemand es mit dir aufnehmen kann. Das sagt er. Zweifellos, hat keinen Zweifel. Bei ihm ist alle Macht. Und ich glaube, Josaphat hätte das noch gesagt, auch wenn er unterlegen wäre mit seinem Heer, hätte er noch immer gesagt, und bei dir ist alle Kraft und Macht, warum ich verloren habe, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass alle Kraft bei dir ist, egal ob ich gewonnen oder verloren habe. Ob es so gekommen ist, wie ich es mir wünschte oder nicht. Und dann erinnert er Gott an sein Versprechen, dass wenn sie in Not sind und zu diesem Tempel kommen und ihn um Hilfe bitten, dass er ihnen hilft. Das war ein Versprechen, das Gott ihnen gegeben hat im Zusammenhang mit der Einweihung des Tempels zur Zeit Salomos. Er erinnert also Gott an seine eigenen Versprechen, das dürfen wir auch, das ist eine gute Methode, die er da hat, Gott vor Augen zu halten, was er versprochen hat. Und schlussendlich gestand er seine ganze Hilflosigkeit ein. Er hatte absolut keine Ahnung, was er tun sollte. Wir können gegen diese Übermacht nichts ausrichten. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Darum blicken wir auf dich. Dieser König steht vor seinem Volk, das versammelte Volk, und bekennt in aller Öffentlichkeit, dass er nicht in der Lage ist, etwas zu tun, weil er keine Ahnung hat, wie er es tun soll. Das ist echte Demut. Und hier praktiziert Josaphat das, was Petrus uns als Christen ans Herz legt, nämlich beugt euch also unter Gottes starke Hand. Nämlich das, was er getan hat, er hat Gott in seiner Macht anerkannt, hat sich vor ihm gebeugt, damit er euch erhöhen kann, wenn die Zeit gekommen ist. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das ist genau das, was Josaphat tat. Aber aufgepasst! Er hat nicht nur alle Sorgen auf ihn geworfen, er hat sich auch vor ihm gebeugt. Wir meinen oft, wir können einfach nur die Sorgen Gott hinwerfen, aber uns nicht vor Gott beugen, weit gefehlt. Da stehen nebeneinander. Ich kann nicht einfach so quasi Gott zuständig machen, dass er meine Probleme löst, alle Sorgen einfach abschieben, aber selbst beuge ich mich nicht vor Gott. Selbst nehme ich ihn gar nicht wirklich ernst. Eben nur dann, wenn es nicht klappt, mache ich ihm Vorwürfe. Hier sehen wir, dass das zusammengehört. Es kommt hier auch eine tiefe Überzeugung zum Ausdruck, dass wir ohne die Hilfe Gottes nichts von Bedeutung erreichen. Wie Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Doch, das können wir doch, rebellieren wir doch. Am liebsten würden wir sagen, mal, doch, wir können viel tun. Tatsächlich, wir können sehr viel tun. Aber die Frage ist, ob das, was wir ohne Jesus tun, ob das wirklich von Bedeutung ist. Wir können sogar im geistlichen Bereich sehr viel tun, auch in unserem Gemeindeleben. Was wir tun, spielt sich auch mit der Zeit ein. Wir gewinnen Routine. Mir geht das auch so, das ganze natürliche Prozess. Man wird routiniert. Aber Routine hat auch immer eine Gefahr. Nehmen wir mal das Beispiel von unserem Sonntagsdate am nächsten Sonntag. In den ersten Jahren haben wir gebangt und gekämpft und gerungen und gehofft. Und nun sind einige Jahre vergangen und am nächsten Sonntag, falls ich mich nicht täusche, findet das 26. Sonntagsdate statt. Wir haben Routine bekommen. Wir haben es doch im Griff. Wir wissen, wie es läuft oder nicht läuft. Aber sind wir mittlerweile nicht etwas routiniert geworden, frage ich mich selbst auch. Es läuft, wie es laufen muss. Und haben wir vielleicht dabei vergessen, dass wir eigentlich einen Kampf führen? Einen Kampf für Menschen, die ohne Jesus leben? Erwarten wir noch etwas von Gott? Suchen wir ihn? Oder sind wir einfach gespannt, wie interessant es das nächste Mal ist? Ob das Sonntagsdate vom nächsten Sonntag auch so interessant ist wie das vom letzten oder vorletzten? Suchen wir Gott und bitten wir ihn, dass er wirkt und eingreift und handelt über das, was wir machen können? Ringen wir darum, dass Menschen zum Glauben kommen? Beschäftigt uns noch die Frage, wen wir einladen sollen oder nicht? Haben wir noch Zeit, zusammenzukommen und zu beten? Wir haben immer am Freitag vor dem Sonntagsdate eine Gebetszeit. Wir sind meistens 2 bis 5 Leute, die beten. Ich gestehe, wir haben das nicht sehr gut publiziert. Ich will euch da nicht einen falschen Vorwurf machen. Aber ich weiß auch nicht, wenn wir es gut publiziert hätten, ob wir mit diesem Eifer zusammenkommen und von Gott etwas abbringen. Dass er eingreift, dass wir sagen, Herr, wir haben wohl viel gemacht, wir haben gute Ideen gehabt, du hast uns auch geholfen, so wie Josaphat eine starke Armee hat, aber Herr, dass etwas geschieht, das können wir nicht tun, da musst du eingreifen, wir brauchen deine Hilfe, wir schaffen es nicht mit Methoden. Das wussten wir schon, als wir angefangen haben. Und wenn wir nicht kommen und ringen im Gebet, miteinander tun wir dann es zu Hause? Mir ist das egal, wenn ihr das zu Hause macht. Die Qualität ändert nicht. Die Frage ist, ob wir es wieder neu lernen wollen. Nicht nur für Sonntagsdate, auch in anderen Fragen unseres Lebens. Zu ringen. Nicht nur zwischen dem Kaffee und dem Gipfeli Gott zu sagen, Herr, schenk, dass das Sonntagsdate gelingt. Sondern, dass wir uns Zeit nehmen, auch für Dinge, die im Leben uns beschäftigen, von Gott etwas abzuringen, ihn zu suchen. Und Gott griff tatsächlich ein. Durch den Geist Gottes wurde ein Prophet berührt, der versammelten Menge bekannt geben durfte, dass Gott für den Sieg sorgen wird. Ihr selbst braucht nicht zu kämpfen. Bleibt ruhig stehen und schaut zu, wie ich, der Herr, für euch den Sieg erringe. Habt keine Angst, ihr Bewohner von Juda und Jerusalem, erschreckt nicht, zieht ihnen morgen entgegen, der Herr wird bei euch sein. Das ganze Volk verneigt sich und betet Gott an. Josaphat kniet als erster nieder, um Gott die Ehre zu geben. Einmal mehr erlebt das Volk Gottes, dass sie mit Gottes Hilfe siegen. Es geht im Glaubensleben immer wieder so, dass wir erleben, dass Lösungen in unerwarteter Weise kommen. Eben nicht so, wie es Menschen möglich ist, ebenso wie es Gott möglich ist. Nicht durch menschliche Macht und Gewalt wird es dir gelingen, sagt Gott, sondern durch meinen Geist. Das sage ich, der Herr, der Herrscher der Welt. So wird es auch in unserem persönlichen Leben schlussendlich durch das Eingreifen Gottes gelingen. Auch in unserer Gemeinde wird es durch das Eingreifen Gottes gelingen, nicht anders. Das kann man nur erleben, wenn man ganz und gar dem Herrn vertraut, wenn wir Gott zutrauen, dass er Unmögliches möglich macht. Alles Weitere lief schon fast von alleine. Doch eines ist noch zu beachten. Die Zusage Gottes hieß nicht, dass die Armee die Waffen bei Fuß legte. Sie sagt nicht, ah gut, die wird besiegt, die machen jetzt da noch ein bisschen hin und her. Wir gehen jetzt wieder nach Hause und jetzt geht's wieder locker in den Alltag hinein. Nein, sie mussten die Waffen packen und sie mussten anmarschieren. Das ist auch etwas, was wir immer wieder lernen müssen. Auch wenn Gott in seine Allmacht eingreift, sind unsere Kräfte und unser Einsatz gefordert. Wir können nicht einfach sagen, Gott macht's dann schon. Ich bleibe zu Hause. Das ist so wunderbar fromm, dass mir fast übel wird. Nein, Gott macht schon, wir gehen hin. Und wenn wir nur schon hingehen, um zu sehen, was er macht, aber wir gehen hin. Wir lassen nicht nach, wir bleiben dran. Seid stille dem Herrn, heißt nicht, seid einfach ruhig und macht's nichts, sondern bleibt dran, hofft auf das, was der Herr macht. Die Schlacht ist schnell vorüber, weil die bekämpfen sich alle selber, könnt ihr nachlesen. Sie zogen vor in die Schlacht und vorne weg zog ein Chor im Lobgesang. Der Sieg war die logische Folge des Versprechens Gottes. Ich hörte viele Botschaften oder Hinweise auf diesen Abschnitt, der ist sehr begehrt in der Auslegung, gerade dann, wenn es um Lobpreis geht. Dass man dann sagt, mit Lobgesang wird der Kampf geführt. Man, wie hier, also der geistliche Kampfführung, sie loben Gott und dann fällt das Heer. Wir müssen nur mit Lobliedern voranziehen und dann fallen die Feinde, das hat man auch so praktiziert. Dazu möchte ich aber etwas Folgendes sagen. Der ganze Ablauf, wie das Volk in den Kampf zog, entsprach eigentlich einem ganz normalen Verlauf in der damaligen Kriegsführung. Zuerst kam die Rede des Feldherrn, der seinen Soldaten Mut zusprach. Früh am Morgen, am nächsten Morgen vor ihrem Aufbruch zur Wüste von Tekoa trat Josaphat vor sie und sagte, hört, Heermänner von Juda und Jerusalem, vertraut dem Herrn, eurem Gott, dann werdet ihr stark sein, glaubt seinen Propheten und ihr werdet siegen. Das ist eine normale Kampfrede. Jeder Heerführer in der antiken Welt, wenn er einigermaßen etwas von Kriegsführung verstand, trat vor das Heer, vor dem Kampf und feuerte das Heer an. Sagte, wir gehen in den Kampf und wir werden siegen und vertraut unserem Gott. Denn kein antikes Heer hat ohne ihren Gott, dem sie vertrauten, gekämpft. Auch dass sie in die Schlacht zogen und ein Loblied sangen, war auch eigentlich eine übliche Art, das zu machen. Die Griechen nannten das den Paian, Wenn sie dann in die Schlacht zogen, dann sangen diese Männer den Paian, das war ein Loblied auf ihre Götter, um sie anzurufen. Und Xenophon, ein Geschichtsschreiber, ein Griechischer, schreibt im Zusammenhang mit einer Schlacht des Kyros Folgendes. Solange sie noch nicht im Schussweite waren, gab Kyros die Losung aus, Zeus, unser Bundesgenosse und Führer. Also dann haben sie das immer weiter sich gesagt. Als die Losung weitergegeben und wieder zurückgekommen war, stimmte Kyros den üblichen Kriegsgesang zur Ehre der Dioskuren. Das sind vermutlich ein göttliches Zwillingspaar, dem man zuschrieb, dass sie in Kriegsführung besonders unterstützend wirken können. Dann stimmte man diesen Gesang an. Alle sangen andächtig und mit lauter Stimme mit, denn in einer solchen Stimmung haben Menschen, die die Götter fürchten, weniger Angst vor den Menschen. Wir sehen also, dieser ganze Ablauf, der uns hier begegnet, findet man in der antiken Welt häufig in der Kriegsführung einfach. Sie beten natürlich andere Götter an, die nie so mächtig sind wie der Gott Israels. Aber es ist nichts ganz Außergewöhnliches, was hier geschieht. Die Schlacht, und das finde ich, ist wichtig zu beobachten für uns, die Schlacht wurde nicht wegen des Lobgesangs gewonnen. Die Schlacht fand vorher statt, dort, wo das Volk zum Tempel kam und vor Gott flehte und kapitulierte. Dort wurde die Schlacht ausgefochten. Dort hat sie stattgefunden. Dort wurde der Sieg errungen. Das dürfen wir nicht übersehen. Der Sieg wird vorher errungen, im Zwiegespräch mit unserem Herrn. Und nicht in der Öffentlichkeit, in der Schlacht selber. Dann hat der Herr schon entschlossen, was er machen will. Ich möchte uns ermutigen, wieder neu, und ich muss sagen, ich persönlich bin selber jetzt durch die Vorbereitung dieser Predigt wieder neu ermutigt worden, den Herrn zu suchen. Nicht einfach die Gebete zu beten. Ich weiß nicht, ob euch der Unterschied bewusst ist. Man kann Gebete beten oder man kann den Herrn suchen. Und wir sollten den Herrn suchen. Und wir kommen immer wieder in diese Routine. Wir sind so hektisch. Es ist unser Leben. Und es ist oft schwierig, sich da rauszunehmen und einfach wieder sagen, so, und jetzt will ich den Herrn suchen. Und jetzt will ich den Herrn im wörtlichen Sinn beknien und anflehen und ich will von ihm etwas abbringen. Ich will ihm jetzt auch nicht nur so by the way, so nebenbei noch schnell in der Straßenbahn sagen, Herr, ich sehe überhaupt nicht durch. Ich will ihm jetzt das mal intensiv sagen, dass ich es nicht mehr checke. Ich will jetzt mal wirklich ihm das ausführlich sagen, ich schaff's nicht. Und vielleicht sogar mal öffentlich. Dort werden die Schlachten gewonnen, wo wir den Herrn suchen, wo wir von ihm etwas abbringen. Und dann kommt der Lobgesang. Aufs tiefstem Herzen. Weil dann erleben wir, wie Gott eingreift. Dann muss er uns nicht mehr sagen, lob den Herrn. Dann loben wir den Herrn, weil wir dann sagen, Herr, das hätten wir nicht erwartet. Und manchmal, muss ich auch ganz offen sagen, manchmal habe ich auch gedacht, jeder von uns hat da im Glaubensleben so Zeiten, wo man mehr von Gott abbringt und erhofft. Und manchmal habe ich auch schon überlegt, waren es auch Enttäuschungen, die ich erlebt habe, wo ich von Gott etwas abgerungen habe und ich habe es nicht bekommen. Es ist einfach anders gekommen. Und dann habe ich gemerkt, dass sich so der Gedanke so einschleicht, natürlich ganz unbewusst schleicht sich der ein, weil der darf ja eigentlich gar nicht sein. Komm, nicht so intensiv, es bringt eh nichts. Das hat letztes Mal nichts gebracht. Da bist du rumgekniet und hast geflennt und gemacht. Komm, kannst du das sparen? Schreibst ein paar Listen oder machst ein paar Anrufe, ist vielleicht effizienter. Vielleicht hilft uns das, was wir hier sehen, und vielleicht brauchen wir manchmal wieder so einen Druck von außen, dass wir wieder von Neuem den Herrn suchen. Ihm wieder die ernsten Fragen stellen, ihm wieder sagen, wo wir wirklich nicht durchkommen, wo wir es nicht schaffen, ihm zu sagen, dass wir weder ein noch aus wissen. Und dann zu erleben, dass er hilft. Es ist nicht der Lobgesang, das ist die Folge. Der Sieg wurde errungen, als sie Gott suchten und ihn befragten. Dort hat er den Sieg geschenkt. Und dann kam der Lobgesang. Das war nur noch eine Folge. Und sogar als sie die Schlacht gewonnen hatten, haben sie nicht gesagt, ah, super, haben wir das gemacht. Sie sind alle in ein Tal gezogen, dass sogar das Lob muss so wuchtig gewesen sein, dass sogar das Tal bis zur Niederschrift dieses Buches diesen Namen getragen hat. Tal des Dankes. Im Psalm 50, Vers 15 steht, nicht Opfer will ich von dir, sondern Dank. Löse deine Versprechen ein, die du mir in Bedrängnis gegeben hast, mir, dem Höchsten, deinem Gott. Bist du in Not, so rufe mich zur Hilfe, ich werde dir helfen und du wirst mich preisen. Wollen wir wieder neu, auch wenn wir schon 10, 20, 30, 40 Jahre im Glauben sind und meinen, schon so viele Enttäuschungen erlebt zu haben, wollen wir wieder neu, ganz kindlich, zu Gott kommen, ihn um Hilfe bitten, ihn suchen und von ihm etwas abbringen, als Gemeinde und auch in unserem persönlichen Leben. Amen. Ich bete mit uns. Vater, ich danke dir für dieses Ereignis im Leben von Josaphat, das uns so viel zeigt, so viel Wichtiges. Und es zeigt uns, wo unsere Kämpfe im Leben wirklich gekämpft werden, nämlich bei dir und vor dir. Dort findet der Kampf statt. Und Herr, du siehst, dass wir auch in unserem Leben, auch in unserem Leben mit dir verschiedene Zeiten durchlaufen. Auch Zeiten, wo wir merken, dass wir nachlassen, dass wir irgendwo flau, so routiniert werden. Und ich bin froh, dass wir dein Wort haben und dass wir die Gemeinde haben. Dass wir uns immer wieder ermutigen können, dran zu bleiben. Nicht aufzugeben, auf dich zu hoffen und von dir Hilfe zu erbitten. Danke, dass wir zu dir kommen können und nicht dir Pläne vorlegen müssen und zeigen, was wir schon alles wissen können, sondern wir können vor dich kommen und einfach sagen, Herr, ich schaff's nicht mehr, ich weiß weder aus noch ein. Du bist der Mächtige, du bist Herrscher über allen Völkern und zu dir können wir kommen. Wir danken dir und beten dich an. Amen.
Wir werden anschließend das Abendmahl zusammen feiern und dazu möchten wir uns einstimmen mit dem nächsten Lied und es wäre schön, wenn Sie dazu aufstehen würden. Sie können sich wieder setzen.